Liebe Fugis, es ist Samstag, der 27. September und wir sind zurück mit vier brandfrischen Themen. Marc, was hast du mitgebracht?
Ich habe zwei Themen mitgebracht. Einmal weht die One Piece Manga Piratenflagge bei Protesten in Indonesien. Und wir müssen darüber sprechen, dass Michel Friedmann aus der mecklenburgischen Stadt Klütz von der Lesung ausgeladen wurde. Was hast du dabei, Markus?
Ich berichte über die Autobiografie My You Heaven My Hell vom Creator-Frontmann Mille Petrozza und über die neue Netflix-Serie Black Rabbit.
Fugengold, das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß.
Markus Fugis, ich habe ein wichtiges Thema mitgebracht in der Kategorie aktuell, überschrieben mit Klütz, der zweite Versuch ist Meldung von Zeit Online, eine Meldung von Alisa Schellenberg vom 23. September. Es geht darum, dass der Publizist Michel Friedmann eingeladen war, in der mecklenburgischen Stadt Klütz zu lesen. Dann hat man sich umentschieden. Die Gründe dafür gibt es viele, aber keine guten. Und da lesen wir jetzt mal rein.
Ein Blick auf die neuesten Trends und Entwicklungen in der Welt. Aktuelles.
Die Kurzzusammenfassung, was ist passiert? Klütz ist ein Ort in Mecklenburg-Vorpommern, ungefähr 3000 Einwohnern. Der ist bekannt für ein Uwe Jonsen Literaturhaus. Die Stadt ist hoch verschuldet, kaum zahlungsfähig finanziell und das politische Klima ist so, dass sie 39,9% AfD bei der Bundestagswahl geholt hatten. Der Anlass für die ursprüngliche Einladung von Michel Friedmann, worum es geht in dem Artikel, ist, dass das Literaturhaus für 2026 eine zweite Hannah Arendt-Woche plante und die eben jetzt im November 25 schon erste Events dazu geben sollte. Der Publizist Michel Friedmann war eingeladen, sollte aus seinem Buch Mensch, Liebeserklärung eines verzweifelten Demokraten lesen dort. Und dann wurde er plötzlich wieder ausgeladen. Es gab verschiedene Begründungsversuche dafür. Es hieß, dass die Kosten zu groß wären. Es ging um andere Themen noch. Was genau waren die Begründungen? Der Bürgermeister Jürgen Mevius soll diese Ausladung selbst gefordert haben. Es gab dann so offiziellen Argumente von Sicherheitsbedenken, die Friedmann selbst als vorgeschoben kritisiert hat. Und er hat auch in einem Interview gesagt, er passe nicht an diesen Ort. Das war eine der Begründungen, die Friedmann auch wiedergab. Es gibt natürlich noch andere Faktoren, die bestimmt mit reinspielen. Vielleicht ist diese hohe Verschuldung ein Teil davon, was dann Sicherheit und so weiter anginge. Friedmann selbst kann aber natürlich auch als zu polarisierend gelten für so eine kleine Stadt, um das zu handeln. Die Reaktionen sind berechtigterweise, finde ich, natürlich ein Aufschrei. Der Antisemitismusbeauftragte Felix Klein hat den Vorgang als Angriff auf die Meinungsfreiheit und Armutszeugnis bezeichnet. Die Kultusministerin Bettina Martin von der SPD sagte, es sei ein verheerendes Zeichen. Und die Stadtvertretung hat ein Statement veröffentlicht mit einem, also in Anführungsstrichen, missverständlichen Signal. Also keine klare, gute Erklärung, geschweige denn eine Entschuldigung für diesen, finde ich, Fauxpas gegeben. Ja, es gibt natürlich viele Aufschreie, viele Punkte dazu. Ich finde vor allen Dingen aktuell in der gesellschaftlich-politischen Lage, über die wir hier auch immer wieder sprechen, wir haben das Aufkommen von Antisemitismus, wir haben in den letzten Wochen im Podcast hier über antisemitische Codes in der Popmusik gesprochen. Es gibt diese Reichweitenverstärkung von Hass mit diesen Entgleisungen auf Konzerten. Wir hatten, ich weiß nicht, ob wir es in der Folge besprochen hatten, Markus, es gibt in Flensburg, gab es diesen Fall mit diesem furchtbaren Schild, Juden unerwünscht, was in einem Ladenfenster hing. Und das hat natürlich Signalwirkung, solche Fälle. Also dieses Thema ist hochbrisant. Und dann gibt es, finde ich, mit dieser Absage nochmal eine erneute Signalwirkung. Eine Absage an Michel Friedmann vermittelt die Botschaft, wer sich klar jüdisch positioniert, ist ein Risiko für uns, für diese Veranstaltung, für die Stadt. Es gibt da natürlich noch als Gegengewicht dazu, was für mich diesen Fall so besonders macht, werden antisemitische Pop-Acts aber geduldet, weil sie den Laden voll machen. Sei es Macklemore, sei es all diese Sachen, Deichbrand, was wir hier besprochen hatten in den letzten Folgen. Ich finde, beides schwächt die gesellschaftliche Position von jüdischem Leben und normalisiert eine Art von Antisemitismus, was eigentlich ein großer Aufschrei sein sollte. Ich habe bis jetzt diese eine Schlagzeile und ein paar Stimmen dazu gehört. Und ich finde, das ist natürlich wieder ein, also es kann nur ein Aufruf sein, vor allen Dingen natürlich an politische Verantwortung der Veranstalter selbst. Ne? Also Veranstalter sind für mich an dieser Stelle die Gatekeeper. Sie entscheiden, welche Stimmen sichtbar sind, wer hörbar ist, welche Plattformen entweder Solidarität oder eben Hass bekommen. Und auch eine Absage, finde ich, muss man an der Stelle ganz klar sagen, ist eben nicht neutral. Sie ist total politisch, sie muss begründet werden, vor allem wenn sie nicht klar begründet wird, so wie hier. Und ich finde, es gibt einfach diese klare Pflicht gegen Antisemitismus und dann gibt es kein Feigenblatt als Verweis auf Sicherheit oder fehlende Passung, er passt hier nicht an diesen Ort. Und ich finde, gerade jetzt darf diese Solidarität nicht abstrakt bleiben, sondern die entscheidet sich eben genau in diesen Momenten, egal ob das ein Marktplatz, ein Literaturhaus in der Kleinstadt ist, bei Konzerten, Bookings, Programmentscheidungen. Und ja, diese Meldung hat sich bei mir irgendwie eingebrannt. Wie geht's dir damit, Markus, als du das gesehen hast?
Ja, ich finde, dass Boykotte und Ausladungen sind die Medien des Antisemitismus unserer Zeit. Es erinnert mich sehr stark an die NS-Parole Kauf nicht beim Juden. Also wirklich eine Steigerung der Stigmatisierung, dass eigentlich jüdische Autorinnen, Künstlerinnen, Menschen permanent von Kulturveranstaltungen, von politischen Veranstaltungen, von Musikveranstaltungen ausgeladen werden wollen mit fadenscheinigen Argumenten. Ich meine, es war immer riskant, wenn Jüdinnen in Deutschland aufgetreten sind. Das war immer eine Bedrohungslage. Du lebst nicht einfach als Jüdin oder Jude in Deutschland, sondern du bist eine permanent bedrohte Person. Und ich finde es einfach nur, ich finde es widerwärtig und schockierend, dass das jetzt sozusagen fast so als selbstverständlich erachtet wird. Und man sich eher dann wiederum darüber aufregt, dass man sich kritisch mit diesen Themen auseinandersetzt. Dass man ein Unverständnis artikuliert für diese Handlungen und das spiegelt unseren Zeitgeist wider. Das ist natürlich im Gegenteil, andere Veranstaltungen willkommen sind. Man weiß, sie füllen die Hallen, sie treffen eine Mentalität, eine antisemitische Mentalität der Gegenwart. Und ich bin immer wieder von Neuem erschrocken und schockiert, aber es normalisiert sich ja gerade so stark, dass das halt als eine Selbstverständlichkeit ist und man einfach schon so irritiert ist, so nach dem Motto, wie kannst du denn das nicht verstehen? Wie kann das denn nicht nachvollziehbar sein? Und wir sind hier gerade in einer Kippbewegung, Kippzeit, die ja zu weiteren Verfolgungen von Jüdinnen und Juden führen wird, zur weiteren Stigmatisierung, zur Markierung und einfach jüdisches Leben wieder so riskant ist, wie noch nie nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das eben als Reaktion auf den Anschlag der terrorfaschistischen Hamas am 7. Oktober. Und das ist das immer wieder Frappierende, wo wir auf immer wieder zurückkommen und es hört nicht auf, sondern es steigert sich, es veralltäglicht sich, es normalisiert sich. Und das finde ich nicht nur erschreckend, sondern das ist so dermaßen auch undemokratisch und einer vermeintlich demokratischen Gesellschaft unwürdig, dass ich immer wieder nur staunen kann und das zutiefst kritisieren und verurteilen muss.
Ja, da bin ich ganz bei dir, Markus. Da fällt mir auch keine gute Überleitung dazu ein. Was hast du uns denn für ein anderes, vielleicht etwas leichteres Thema mitgebracht?
Ich werde euch in den Himmel und die Hölle führen. Ich werde euch die Autobiografie vom Creator-Frontmann Mille Petrozza, das er zusammen mit dem Musikjournalisten Thorsten Groß geschrieben hat und den Titel trägt Your Heaven, My Hell, wie Heavy Metal mich gerettet hat. Erschienen am 28. August bei Ullstein Buchverlage.
Zwischen Fakten und Fiktionen. Bücher.
Ja, liebe Fugis, in seiner Biografie, in seiner Autobiografie Your Heaven, My Hell erzählt Mille Petrozza von Creator und davon, wie er als Sohn eines Gastarbeiters aus Essen die Welt des Heavy Metal eroberte. Eine persönliche Coming-of-Age-Geschichte und zugleich ein Thrash-Metal-Bildungsroman. Eine Sozialstudie der 1970er und 1980er Jahre im Ruhrgebiet und die einer Subkultur der sich herausbildenden Thrash-Metal-Szene. Eine leidenschaftliche Geschichte, wie Musik Menschen formt und zur Widerstandsfähigkeit verhelfen kann. Wie immer möchte ich erstmal den Klappentext zitieren. Ruhrgebiet in den 70ern. Mille Petrozza wächst als Sohn einer Malocher-Familie im Essener Stadtteil Altenessen auf. Die Mutter, Barbara, DDR-Geflüchtete, der Vater, Piero, Gastarbeiter aus Kalabrien. Er arbeitet unter Tage. Im multikulturellen Schmelztiegel des Pots treffen die Subkulturen der damaligen Zeit auf strukturellen Wandel. Zechensterben, Gewalt, Alkoholismus, Patex-Schnüffeln, Heavy Metal kracht da einfach so rein. Nach einem Kiss-Konzert wird Mille Teil einer international vernetzten Graswurzelbewegung. Durch Heavy Metal emanzipiert er sich von den saufenden Jugendgangs. Die erste Gitarre verleiht ihm Superkräfte. Mit seiner Band Creator wird Mille ungeplant zum internationalen Thrash-Metal-Star. In seiner Autobiografie erzählt Mille Petrozza zum ersten Mal die unglaubliche Geschichte seiner frühen Jahre, wie seine Mutter den ersten Plattenvertrag unterzeichnete und danach aus einer Heavy-Metal-Clique im Ruhrpott eine der international bedeutendsten und langlebigsten Thrash-Metal-Bands überhaupt wurde. Zitat Ende. Daniel Stehr hat in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung am 30.08. einen sehr schönen Einstieg zu dieser Autobiografie geschrieben. Den möchte ich auch kurz zitieren. Es gibt zwei Arten von Autobiografien. Die eine erzählt einem etwas über Prominente, für die man sich schon immer interessiert hat. Die andere kann einem Personen näher bringen und die Welt, in der sie leben und von deren Existenz man vielleicht nur am Rande wusste. Your Heaven, My Hell des deutschen Metal-Musikers Mille Petrozza zählt für die meisten wohl zur zweiten Kategorie. Und das ist etwas, was ich auch finde. Wir haben nicht so eine Lemmy-Geschichte, weil Lemmys Biografie lebt davon, dass er sich einfach als Ikone des Metal-Ikone der Rockmusik in die Ewigkeit einschreiben möchte. Und das ist das primäre Ziel. Es geht nicht so wirklich um True Storytelling, sondern einfach um eine eigene Ikonografisierung des eigenen Lebens, der eigenen Person und so weiter. Bei Mille ist es nochmal ein anderes Moment, wo jemand sehr offen, sehr sensibel und aber auch immer wieder bereit, seine eigenen Verfehlungen, seine eigenen Dämonen auszustellen und das immer sozusagen auch in den Vordergrund stellt und wirklich das Gefühl hat, man wird mitgenommen durch eine Sozialgeschichte des Ruhrgebiets, eine Sozialgeschichte der Subkultur, Heavy Metal und dann Thrash Metal. Ich bin selber im Ruhrgebiet groß geworden und kenne ganz viele Orte, über die Mille natürlich schreibt, auch so, wenn so Clubs in Essen, das Sigis Kalar, das ist jetzt das Hotel Shanghai geworden seit vielen Jahren, oder die Zeche Karl, Metal-Konzerte in der Philips-Halle in Düsseldorf und so weiter. Also man fühlt sich sehr so, auch wenn man nicht diese Ruhrgebietsanbindung hat, einfach mitgenommen auf diese Zeitreise, die einer unglaublichen Leichtigkeit und Unmittelbarkeit daherkommt. Ich fand es super interessant, dass ein Creator-Song gewählt worden ist als Titel, nämlich Your Heaven, My Hell. Und das ist ein Songtitel vom 13. Studioalbum von Creator, nämlich Phantom Antichrist. Das ist im Juni 2012 auf Nuclear Blast erschienen. Und ich möchte zwei Strophen zitieren und dann werde ich dich fragen, ob diese Strophen eingehalten worden sind in dieser Autobiografie. Let's kill all gods. Let's crush them. My eyes are open wide. My eyes are open wide. Your heaven, my hell, my destroyer. Your heaven, my hell, all creator. Your heaven, my hell, all destroyer. Your heaven, my hell, my eyes are open wide. Das ist sozusagen, deine Frage wird später sein, ist das Programm, das hier der Songtext, das sind die letzten zwei Strophen des Songs, nahelegt, ist das sozusagen eingehalten? Naja, und wir haben wirklich eine Sozialgeschichte und eine Szenegeschichte, die tief miteinander verwoben sind. Wir können Szene und Gesellschaft, Subkultur und Gesellschaft nicht voneinander trennen. Groß geworden im Ruhrpott der 70er Jahre. The Mille ist 1967 geboren. Erlebt er natürlich die 70er Jahre auch sehr bewusst. Und es ist eine Zeit des Umbruchs, des Wandelns, wo das erste Zechensterben stattfindet. Wo das Arbeitermilieu ganz prägsam und entscheidend war. Wo zudem wie sozialer Zusammenhalt, aber auch Armut trotz Arbeit und so weiter, körperliche Versehrung durch diese harte Arbeit unter Tage, Alkoholismus, ja, ganz große Rollen spielen, ein kleinbürgerliches Milieu, das wenig Perspektiven bildet, also macht deine Schule, also Mille war auf einer Hauptschule, ist dann auch raus, musste Schule wechseln, ist mal sitzen geblieben und so weiter und dann aber mach eine Lehre, geh am besten unter Tage, und dann heirate, mach früh Familie, also eine sehr, sehr bürgerliche Existenz, die gewählt werden sollte, gegen die sich Mille auch immer gewehrt hat. Und das wird sehr, sehr schön nahegebracht, das wird sehr schön vermittelt. Dann gibt's so die Szene-Sachen zu Jugendgangs und Gewalt, ganz früh dieser Zusammenhang. Also was war denn da für eine große Gewaltspirale in den frühen 80er Jahren, auch mit Blick auf Essen, mit Blick auf die Zeit, in der er groß geworden ist. Also dieses Thema spielte eine ganz große Rolle. Alkohol immer wieder als sozialer Kitt, Und und Mille nimmt uns mit sozusagen von seiner frühen Kindheit in seine Jugendzeit bis hin zum Erweckungserlebnis. Und das war auf dem Schulweg, sah er in einem Radiofachgeschäft das Schallplattencover der Dynasty von Kiss. Und das hat ihn so wahnsinnig fasziniert. Er kannte Kiss vorher nicht. Und das hat einen riesen Impact auf ihn als junger Typ gehabt, der sich dann mit seinen Kumpels wie Kiss geschminkt hat. Und irgendwie eine völlige Begeisterung. Ja, und es gibt diese ersten Geschichten. Also das erste Mal Plattencover, Kiss gesehen, irgendwie eine neue Welt geht auf. Die erste Gitarre, das war eine Wertheim-Gitarre, die japanische Kopie von der Fender Stratocaster. Dann das erste Kiss-Konzert in Düsseldorf in der Philips-Halle mit seiner Cousine Ulla. Dann Filme wie Die Klasse von 1984. Also 82 gedreht, die Idee, Band zu gründen, Proberäume zu haben, die Begeisterung für die New Wave of British Heavy Metal, also etwa Iron Maiden oder Saxon. Konzerte wie das Rock-Pop in Konzert in der Dortmunder Westfalenhalle. Der Insider-Plattenladen, der hieß Insider-Plattenladen in Essen, total wichtig, um Musik vermittelt zu bekommen, Musikbildung zu bekommen. Szene-Magazine wie das niederländische Artshock, Metal-Clubs, Metal-Festivals in den Niederlanden. Und dann, das ist so, okay, das kenne ich, das ist interessant, das ist spannend so, aber dann kam etwas, was ich total spannend fand für mich selber, das Moment der Brieffreundschaften. Es gab weltweite Brieffreundschaften unter Heavy-Metal-Fans und ein Großteil der Bands, also ob das nun Sepultura war, Exodus war und so weiter, die waren über Briefe miteinander verbunden und haben sich sozusagen dann erzählt, so aus Amerika, was sind gerade für Bands angesagt, was musst du hören, und haben sich dann, das nannte man Tape Trading, fand ich unfassbar faszinierend, diese Geschichten, sich immer Tapes gemacht, um dann, weil es war ja vor der Internetzeit, sich auf den neuesten Stand der Dinge zu bringen, das ist der heiße Scheiß, die Bands müsst ihr hören, das geht ab und so weiter, und das war ein internationales Ding in einer kleinen Szene, wie man eine Szene bildete, bevor es diese Szene gab, so, ja, und unglaublich faszinierend. Und dann so, wenn er dann bei Konzerten trifft, er dann die ja schon bekannten Bands spielen, diese Leute, und dann man kommt in den Talk, und das ist irgendwie so ein Family-Ding, das ist alles sehr familiär, es ist alles sehr offen, unmittelbar, das klingt natürlich immer sehr schön, das haben die wenigsten Fans erlebt, diese, natürlich, wenn du stehst dann vor Iron Maiden, dann sagst du nicht, hey Bruce, what's going on und so, aber es hatte diese Unmittelbarkeit, und er beschreibt diese Szene sehr, sehr schön, er beschreibt, wie er zum ersten Mal in den Jugendknast kam, er war einmal im Jugendknast in Essen werden und hat da sein erstes Buch gelesen und hat dann gesagt, Gewalt, Gang, Faszination für diese Dinge, keinen Bock drauf, auch diese Alkoholexzesse, nicht Bock drauf. Dann gab es den ersten Plattenvertrag bei Noise Records und bei Klaus Walterbach, und das war das erste große Ding, Endless Pain, dann Pleasure to Kill, ne? Also man kriegte Fame, aber man hat überhaupt keine Verträge gehabt, wo man irgendwie Kohle gesehen hat und so weiter, das war erfolgreich, man musste neue Sachen machen, die erste Amerika-Tour, Einblicke ins Musikbusiness und so weiter und so weiter, und das geht dann von, also er beginnt ja in den 70ern bei seiner Geburt, aber die Creator-Geschichte, die er erzählt, die hießen ja vorher Metal Militia, dann Tomato, und dann kam Creator raus, und eigentlich 83 bis 93, 93 endet das Ganze so. Und eine sehr, sehr offene Geschichte, die szenetypisch ist, die Persönlichkeit spiegelt und so weiter. Das fand ich sehr lesenswert, sehr schön. Stilistisch ist das nicht schön zu lesen, weil es halt eine sehr raffe Sprache hat. Es ist keine schöne Sprache, es ist stilistisch nicht schön. Thorsten Groß hat da auch, glaube ich, nicht zu korrigierend eingegriffen im Schreiben. Das ist also wirklich so, wie spricht Mille, wie sagt er das, wie erzählt er das, wie erinnert das. Manchmal merkt man, dass Thorsten Groß stilistisch eingegriffen hat. Das ist sofort ein Bruch im Text selber, wo er nochmal sozusagen die Ästhetik der Sprache verändern wollte. Das hat aber dem Genuss keinen Abbruch getan. Naja, und dann möchte ich euch zum Abschluss zwei Zitate vorlesen, die es auch nochmal ganz gut zusammenbringen, was Mille hier machen möchte oder was er hier beschreibt. Der Kern der ersten Creator-Besetzung bestand aus Ventor, Rob und mir. Wir waren allerbeste Freunde, sind zusammen aufgewachsen und haben aus dem völligen Nichts zusammen eine Band erfunden. Erinnerung ist eine komische Sache. Jeder erinnert sich anders an dieselben Sachen. Vermutlich hätten Rob, Tritze, Ventor und alle anderen, von denen ich hier erzählt habe, ein vollkommen anderes Buch geschrieben. Aber so habe ich in unserer gemeinsamen Zeit wahrgenommen. Als wir Creator als Metal Militia und später Tomato gestartet haben, waren wir Kinder, 15, 16 Jahre alt. Wir wussten nichts vom Leben und der Welt, aber wir liebten Kiss. Das hat uns verbunden. 10 Jahre haben wir dann einfach so durchgeballert. Es ging immer Schlag auf Schlag. Wir wollten unbedingt weiterkommen und hatten niemals Zeit zum innehalten. Und er beschreibt dann am Ende, wie Metal sein Leben gerettet hat und er durch Metal sozusagen zu dem geworden ist, er geworden ist. Und das ist eine wunderbare Geschichte. Ich empfehle dieses Buch allen. Es gibt Dinge, die einen nerven, immer wieder. Den habe ich da getroffen. Ich bin bis heute mit ihm befreundet. Also diese Nummer. Also das sind so bestimmte Plattitüden, die also reale Geschichte zeigen, die dann ein bisschen nervig werden. Aber dieses Buch ist eine wunderschöne Geschichte einer Musikerbiografie, eine wunderschöne Sozialgeschichte, also wunderschön im Sinne von sehr intim, sehr, also es wirkt sehr echt, es wirkt sehr sozusagen, dass man sagt, okay, ich höre dazu, ich lerne noch mal was, auch über eine Zeit, über eine Szene, wie sich das gebildet hat und so weiter, wie sich das verändert hat bis zur Gegenwart. Und deshalb ist es eine ganz große Empfehlung an mich. Naja, und nachdem ich das jetzt vorgestellt habe, Marc, was hat das Ganze mit dem Songtext zu tun? Spürst du eine Verbindung? Ist es ein guter Songtext oder ist es irgendwie nur catchy gewählt?
Markus, mein Lieber, was für ein liebevoller Deep Dive, sehr, sehr geil. Du weißt, die Fugees, manche vielleicht auch, ich war früher auch Metalhead, Creator und Thrash Metal war nicht meine Abteilung, muss ich gleich vorweg schicken, also größter Respekt natürlich dafür. Nach wie vor, weil ich finde, Creator ist eine von den Bands, die auch so mit ihrem antifaschistischen Statement irgendwie eine gute Haltung, vor allen Dingen in dem Metal-Kontext, wo es innerhalb der Heavy-Metal-Szene Flanken gibt, die nach rechts offen sind, irgendwie sehr wichtig, sehr gute Band. Meine Frage bei Creator immer, also dieses Buch ist gut, ist das natürlich Nostalgie für die alten Fans? Schaffen die es damit jetzt nochmal irgendwie neue Hörerinnen, einen Sound für heute zu kreieren? Ich würde es ihnen natürlich wünschen. Für mich persönlich, wenn ich heute auf die, vor allem diese True- und Power-Metal- und Thrash-Metal-Ecke gucke, mit Kutten, mit hautengen Jeans und so weiter, da fällt mir zu diesem You Have in My Hell eigentlich nur ein, dass ich glaube, You Heaven ist seine Ansage für die Fans, die genau das von ihm wollen. Wenn ich mir vorstelle, heute mit in seinem Alter, ich weiß nicht, wie alt Mille ist, aber sich immer noch in die Kutte und die engen Jeans zu quälen, da kann ich mir vorstellen, dass das für ihn vielleicht manchmal auch die Hölle ist. Aber mehr kann ich leider zu dem Zitat nicht Sinnvolles von mir geben, Markus.
Ja, also Creator ist also im Moment so erfolgreich wie lange nicht mehr mit den letzten beiden Alben, auch mit Hate über alles, unfassbar viele, über 150 Konzerte weltweit. Wir waren ja sehr früh auf Eister Amerika Tour und das finde ich ganz schön, wie in den musikalischen Zeiten, in denen wir leben, das ist eine Band und gerade das ist viele Metal-Bands, die noch mit 40, ich meine, die haben 40 Jahre Bandgeschichte, Creator, also auch mit 40 Jahren, 45 Jahren, 30 Jahren Bandgeschichte immer noch da sind und auch eine junge Generation erreichen. Ich finde den Songtitel als Buchtitel schlecht gewählt, weil er sagt also, dass natürlich alle Götter zerstört werden, aber im Endeffekt entsteht hier nochmal eine Manifestation des charmanten Gottes Mille, also natürlich immer in großen Anführungsstrichen, und dass du da nicht rauskommst, wenn du eine Autobiografie schreibst, dich zu einem signifikanten Subjekt der Zeit zu machen und dich dann ein bisschen höher zu heben, deshalb ist sozusagen, wer es auch, und er hat versucht durch seine Offenheit, und das fand ich schön, also sagt er, ey, das war meine Drogen, da habe ich Patex geschnüffelt, ah, ich bin halt fremdgegangen, wir hatten eine offene Beziehung mit meiner ersten langjährigen Freundin, ja, ich fand Gewalt geil, ich war bestimmt auch mal sexistisch und so, dass diese Offenheit ist natürlich Götzenzerstörung beim Götzenaufbau, aber ich glaube, dass man noch einen besseren Titel hätte wählen können. Aber das ist Spitzfindigkeit. Marc, von der Spitzfindigkeit kommen wir zu deinem nächsten Thema. Wohin führst du uns? Führst du uns in den Himmel, in die Hölle oder ganz woanders hin?
Ja, mein Lieber, wir zoomen sozusagen ran auf die Heavy Metal Jeans, Jacken, Kutte. Da gibt es auch immer wieder Aufnäher mit Totenköpfen und das ist das Symbol, was wir in der sozusagen Design-Rubrik hier mit politischem Kontext uns heute genauer anschauen. Ich habe eine Meldung aus der Straits Times vom 11.9. schon ein bisschen was her, aber wird immer wieder aufgebracht, deswegen habe ich sie mitgebracht. Und zwar geht es darum, dass aus dem berühmten Anime und Manga One Piece, da gibt es diese Piratenflagge und die taucht in Indonesien immer wieder bei Protesten und in verschiedenen Situationen auf, wo die von den Protestierenden gehalten wird. Und was es damit auf sich hat, das gucken wir uns jetzt mal an.
Die neuesten Trends, Innovationen und Aufreger. Design.
Ich lese den kurzen Einstiegstext, übersetze ihn dann gleich aus den Straits Times, ein Artikel von Haris Baharudin, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. From Indonesia to Nepal, Anime Pirate Flag has become symbol of Asian Gen Z's discontent. Also von Indonesien bis Nepal ist die Anime Piratenflagge zum Symbol der Unzufriedenheit der asiatischen Generation Z geworden. Es geht um diese berühmte Piratenflagge aus, ich habe es schon erwähnt, One Piece, Anime Manga. Das muss ich mir vorstellen, sieht aus wie so eine klassische Piratenflagge, Schädel, gekreuzte Knochen, aber dieser Schädel hat einen Strohhut auf. Das macht sozusagen diese One-Piece-Piratenflagge dann auch so klar und schnell erkennbar. Und die wurde erstmals bei Protesten in Indonesien verwendet, verbreitet sich dann aber in ganz Asien und ist einfach zu einem Symbol des Widerstands der Jugend geworden gegen Ungerechtigkeit, gegen Autoritarismus. Und inspiriert von Indonesien haben eben auch Demonstranten in Nepal, auf den Philippinen und teilweise sogar in Frankreich diese Flagge übernommen. Und die ist jetzt zu so einem Symbol geworden für Freiheit, für Trotz, für eine wachsende Bewegung gegen Korruption, die hier gerade entsteht. Und das Interessante ist, du kannst auch feststellen, dass soziale Medien für diese Verbreitung der Flagge natürlich mitspielen, das auch Ganze verstärken und irgendwie internationale Solidarität, so zumindest die These in der Newsmeldung, diese internationale Solidarität eben fördern, einen tieferen Wandel zu sozialer Gerechtigkeit, demokratischen Idealen widerspiegeln können. Jetzt ist natürlich für mich die Frage erstmal, die Einordnung ist klar, es gibt irgendwie generationale Unterschiede, es gibt Zensuren, Einschränkungen in der Meinungsfreiheit und dann gibt es aber natürlich auch sowas wie diese Symbolpolitik oder diese Visualisierung, die hier von den Studierenden genutzt wird. Ich finde es total spannend. Ich finde es ein kraftvolles Symbol. Diese Piratenflagge, die hat ja immer wieder in der Designgeschichte sozusagen dieses Symbol auch ihre Bedeutung verändert. Die war früher auf allem drauf, was giftig war, als Warnhinweis. Dann war sie gefürchtet auf den Weltmeeren, weil es wirklich die Piratenflagge war. Mittlerweile ist die ja total im Lifestyle angekommen. Die hast du auf Tätowierungen, auf Jacken, als Schmucksymbol teilweise. Und jetzt gibt es eine neue Iteration von One Piece, inspiriert wieder als Protestaufstand Flagge sozusagen. Und da wird sozusagen aus der Popkultur eine echte politische Sprache, zumindest an diesem kleinen Design-Symbol, sage ich mal. Ich finde es interessant, wenn dann so ein fiktionales Zeichen zu einem echten Protest-Icon im öffentlichen Raum wird. Das heißt, das ist fast schon Protest als Storytelling. Diese Flagge wird zum Symbol, verbreitet sich dann eben auch viral, weil du so einen Brennglas-Fokus hast. Also so eine Medienästhetik, die dann auch den narrativen Rahmen dafür schafft, mit dieser natürlich auch ursprünglichen Bedeutung von Rebellentum, Außenseitertum. Ich sehe aber gleichzeitig auch ein Risiko natürlich in der Übereinfachung. Also diese Flagge, dieses Symbol, vor allen Dingen, weil es auch aus einem Anime-Comic eben kommt, kann jetzt schwer diese komplexen politischen Realitäten einfangen. Vielmehr, die könnte die sogar überlagern und entpolitisieren, wenn man sich eben zu sehr auf dieses Symbol alleine verlässt. Das heißt, es muss hier irgendwie eine Brücke geschlagen werden zwischen dieser Fiktion, zwischen dem Symbol und der Realität, also zwischen Manga-Mythos und Machtkritik muss, glaube ich, dann auch ein Dialog entstehen. Das ist erstmal ein gutes Symbol, was auch funktioniert, aber ich sehe immer die Gefahr der Simplifizierung von so komplexen Konflikten und komplexen Inhalten. Deswegen glaube ich, wir haben hier so ein, das muss ein Symbol werden, nicht nur gegen etwas, sondern ich glaube für etwas. Also welche Forderungen, Zukunftsbilder, Visionen stecken vielleicht hinter so einer Flagge, die benutzt werden, dann kann das vielleicht auch länger tragen und funktionieren. Ja, das ist erstmal so eine erste Perspektive auf diesen, ich habe es jetzt Design Case genannt, ist auch natürlich hochpolitisch, aber ich weiß nicht, kanntest du One Piece oder diese Flagge vorher?
Nein, und ich finde das ein ganz spannendes Thema. Glaube aber, dass wir eine Abnutzungserscheinung haben von Symbolen, eine Überkodierung. Also eine Piratenflagge in verschiedenen Kontexten. Das ist sozusagen auserzählt und zu oft kontextualisiert, dekontextualisiert, rekontextualisiert worden. Also ich finde, es hat keine wirkliche Kraft mehr und keine Eigensinnigkeit und auch keine Eigenständigkeit. Ich will mir da eher überlegen, neue Symbole zu finden und nicht immer wieder so ein Kollektivsymbol wie die Piratenflagge neu zu platzieren, neu aufzustellen, im anderen Kontext wieder als so ganz neu erscheinen zu lassen, weil es auch zu viele Bedeutungsebenen in sich trägt. Die dann den eigentlichen politischen Kern oder die politische Haltung und die Aussage und so weiter verwässern und eine Beliebigkeit haben. Oder man kauft sich, das ist ja auch so ein H&M-Ding, man kauft sich dann ein T-Shirt mit dem Totenkopffahne, Totenkopfsymbol und so weiter, Piratensymbol und so weiter und ist dann widerständig, automatisch oder es ist lustig oder es ist irritierend oder man will provozieren. Und das finde ich auserzählt und ich finde es viel spannender, wenn neue politische Zeichensysteme auch gerade in Begriffen, in Formen, in Symbolen und so weiter entwickelt würden, die die Zeit viel besser widerspiegeln und nicht dieses immer wieder Reaktualisieren von schon traditionellen Symbolen. Das fände ich halt spannend und deshalb ist das ein spannender Case, aber interessiert mich jetzt persönlich nicht, weil ne, aus den genannten Gründen.
Ja, ja, ich finde als letzten Gedanken, ich finde es total interessant, weil gerade dieses Symbol irgendwie das Potenzial hat, immer wieder neu aufgeladen zu werden.
Ja.
Also in dem Manga, klar, steht es ja auch für diese Widerstandskämpfer. Ich dachte auch gerade hier noch an St. Pauli hier in Hamburg. Natürlich,
ja,
auch
natürlich,
dieser Verein hat ja das gleiche Symbol im Grunde für sich gewählt. Und irgendwie steckt da das Potenzial drin, immer wieder aufgeladen zu werden. Deswegen finde ich das Symbol so interessant. Aber, mein Lieber, wir müssen uns von diesem Thema lösen und wir setzen uns zusammen mal, würde ich sagen, vor den Fernseher. Denn du hast mir was voraus, darum beneide ich dich. Du hast eine fantastische, gelobte Serie schon gesehen, von der du uns jetzt hoffentlich ohne Spoiler erzählen wirst.
Auf jeden Fall keine Spoiler. Ich rede über Black Rabbit und das ist eine US-amerikanische Krimi-Miniserie von Zach Balin und Kate Sussman. Die ist für Netflix geschrieben worden und mit Jude Law und Jason Bateman in den Hauptrollen. Start war der 18. September 2025.
Geschichten, die vereinen und trennen. Kino.
Ja, im Mittelpunkt der Serie Black Rabbit steht die Brudergeschichte von Jade Fredkin, gespielt von Jude Law, Besitzer und Mitbegründer des New Yorker Restaurants und einer VIP-Lounge namens Black Rabbit und Vince Fredkin, gespielt von Jason Bateman, Jakes älterer Bruder, Mitbegründer und Miteigentümer vom Black Rabbit, das gleich an der Brooklyn Bridge liegt, im Shabby-Look eingerichtet ist und Fancy Food, also etwa Gourmet-Burger, zu Fancy-Preisen an die zahlungskräftigen New Yorker Hipster-Bohemen verkaufen und gerade auf dem Weg sich befinden, am Anfang der Erzählung einen Stern zu bekommen oder sich für den Stern zu bewerben. Und die New Yorker Kritiker kommen und so weiter. Es scheint nach einer riesen Erfolgsgeschichte, ein Place to be zu sein, wo wir alle gerne wären. Als Jake seinen Bruder Vince nach Jahren wieder in sein Leben lässt, setzt er damit seinen beruflichen Erfolg und sogar sein Leben aufs Spiel. Die Figur Jake, also der vermeintlich erfolgreiche, schöne Bruder, ne, gespielt von Jude Law, und dann hat man in dieser Figur Jake, spürt man ganz viel Alfie. Diese große Erfolgsrolle des über seine Verhältnisse lebenden Fahrer-Gigolos, wahnsinnig schön, wahnsinnig smart, und man sieht, Jude Law ist natürlich in die Jahre gekommen und es gibt immer diese, das finde ich unfassbar schön inszeniert, dieses Moment, wo man denkt, boah, Jude Law ist nicht älter geworden, ist eigentlich Alfie, und dann sieht man ihn in einer anderen Einstellung und denkt, wow, also Zahn der Zeit hat auch an Jude Law gearbeitet, und das ist aber ziemlich, ja, aber es ist ziemlich geil in diesen Momenten, wo du diese Kippbewegung hast, weil es ist im Endeffekt eine Hochstaplergeschichte in einem neureichen Milieu, und die Figur Jake, also Jude Law, verkörpert das mustergültig, dieses neureiche Milieu. Er sitzt sehr oft im schnieken Hemd und offenem Sakko mit einem Feinripp-Tanktop und Ketten, und so wirkt er wie die Verkörperung dieser um sich selbst kreisenden Metropolen-Oberklasse, und das ist sogar in einem tieferen Sinne auch so gemeint, denn wie viele New Yorker Neureiche ist eben Jake ein Emporkömmling. Er und sein Bruder Vince, also gespielt von Jason Bateman, sind die Söhne eines aggressiven, spielsüchtigen Frauenschlägers und Säufers, der aber sehr charismatisch dennoch dargestellt wird. Jake besitzt die Hallodri-Energie des früh verstorbenen Vaters nicht, denn diese Hallodri-Energie, diese auch Aggressivität, dieses Abgefuckte, diese auch Kaputtnik-Attitüde ist auf seinen Bruder Vince übergegangen. Auch der ist ein Spieler, der von einer Katastrophe in die nächste schlittert, aber eben auch charismatisch, klug und witzig ist. Das Black Rabbit musste Vince zuvor verlassen, obwohl ihm die Gründung zu verdanken war, weil er unglaublichen Mist gebaut hat und in Schwierigkeiten kam, ja. Er hatte Mist gebaut, mit seinem Anteil musste er sich freikaufen, also ne, er wurde ausgezahlt, damit er aus dem Black Rabbit rausgeht, weil sonst das Black Rabbit nicht mehr weiter hätte erfolgreich sein können. Also er musste irgendwie raus, und sein Bruder hat ihn dann überzeugt, die Investoren, unter anderem Wes, ein erfolgreicher Musikproduzent und Modemacher, mussten ihm dann auszahlen, damit er um Gottes Willen das Black Rabbit verlässt, um weiter wachsen zu können. Und dieses Geld hat er ganz, ganz schnell verballert, er ist spielsüchtig und so weiter und hat sich dann bei einem Mafia-Boss aus dem Bilderbuch Geld geliehen, das konnte er nicht zurückzahlen, musste dann aus New York flüchten und hat einfach so ein Fuck-up-Leben gelebt. Also man sieht hier am Anfang, will er zwielichtigen Typen Münzen verkaufen, die haben eine Knarre, nehmen ihm die teuren Münzen ab, er wird sauer, will das nicht akzeptieren, man schießt auf ihn und in dieser Situation tötet er einen der Verbrecher und muss dann wiederum fliehen von dem Ort und ruft seinen Bruder an. Also der kommt aus diesem Kreislauf einfach von ganz gute Idee, er kommt irgendwie voran und diese komplette Katastrophe, die ne, dann wieder auf die nächste Katastrophe folgt und so weiter. Aus diesem Kreislauf kommt er einfach, ich habe so einen Strudelmensch, der alle Menschen um sich herum in den Strudel zieht und es geht immer um große Geldsummen, es geht um Vertrauen und Verrat, so ein Bruderzwist, der so fast schon Kain- und Abel-Dimensionen hat und es geht immer um Leben und Tod. Das sind wirklich ikonische New York-Bilder, das hat einfach so einen Style, den das vermitteln will, mustergültig getroffen, es hat immer diese düsteren, entsättigten Farben, so Blau, Grautöne und so weiter. Es hat meistens Naheinstellungen oder Halbtotalen, es hat nie wirklich große Totalen, nur wenn man auf dem Dach steht, vom Restaurant und dann über New York, über Brooklyn Bridge halt schaut, hat es mal größere Aufnahmen oder wenn so Verfluchtszenen da sind, aber meistens sind die Räume relativ eng, man ist relativ intim in diesen Räumen, hat fast das Gefühl, man sitzt mit in der VIP-Lounge oder mit im Restaurant, man ist sehr nah an den Figuren, es passieren sehr, sehr viele schreckliche Dinge dort, die dann auch verharmlos werden, also Vergewaltigung, K.O.-Tropfen spielt eine große Rolle und so weiter, also ich will nicht spoilern, aber es ist eine sehr dichte Geschichte und diese Brüder haben diese unfassbare Hassliebe, dass sie nicht voneinander können, dass sie sich eigentlich wechselseitig brauchen, um zu leben, aber wissen, dass sie so einerseits Gold, aber andererseits Gift füreinander sind. Und das wird wahnsinnig toll erzählt als Geschichte im Storytelling. Jude Law, Jason Bateman spielen grandios, eine unfassbare Spielfreude. Das ist so, man hängt an beiden irgendwie dran und man hasst beide zugleich. Also und es wird dann so erzählt, dass nach und nach einfach die ganze Oberfläche verschwindet. Und alles sozusagen, was passiert eigentlich hinter der Oberfläche, was ist nur Oberfläche, was ist nur Glanz, was ist nur Fassade, wie leicht es bröckeln kann, wie fragil alles ist und so weiter, wie man selbst eben aus einer Working Class nach oben kommen wollte, gekommen ist, aber immer wieder gefährdet ist, über seine Verhältnisse zu leben, mehr sein zu wollen, als man ist und so weiter. Und damit auch oft nichts anderes ist, als eine Gesellschaft, die man spiegelt, die auch eben immer über die Verhältnisse lebt, immer sozusagen im Rausch der Zeit lebt. In der FAZ hat Oliver Jung am 18.09. geschrieben, sehr despektierlich. Ich zitiere: Es wirkt, als hätten mich nicht Zach Baylin und Kate Sussman das Drehbuch verfasst, sondern der berühmte Algorithmus die Serie aus lauter bekannten Zutaten zusammengerührt, alles fancy graniert, ohne dass ein konsistenter Gesamteindruck entstünde. Man zielt mit Kanonen auf den Massengeschmack, ein bisschen schmutzige Mafia-Thriller, ein bisschen Fargo-Überdrehtheit, das Böse kann richtig böse, aber komisch zugleich sein, dazu Kriminalaspekte, Küchenromantik, Intrigen und eine gute Portion Dude-Lässigkeit. Wins ist zwar der Sohn von Big Dick, erinnert aber mehr an The Big Lebowski. Es gibt sogar ein Bowlingkugel-Zitat. Der emotionale Kern der Erzählung ist die familiäre Hassliebe, allerdings auch das weit entfernt von der Subtilität in Succession. Originell ist am Drehbuch dabei nichts, Zitat Ende. Und das finde ich eine fatale Fehleinschätzung. Ich möchte euch alle einladen, Black Rabbit zu sehen, weil es eine der originellsten, spannendsten, intensivsten, auch emotionalsten Geschichten handelt, die immer auch um das Moment einer Erlösung sich dreht. Also wie löse ich etwas, was nicht lösbar ist, auf? Von Opfer, das Opferthema spielt eine ganz große Rolle und die Liebe, die zum Opfer führt, die Selbsterlösung im Opfer und so weiter. Das ist eine fantastische Serie, die ich allen sehr empfehle. Und Oliver Jung, schau lieber nochmal genau hin, bevor du solche Texte schreibst. Marc, meine Frage an dich, ist die Originalität immer der richtige Maßstab? Weil bei Oliver Jung geht es wieder darum, kennen wir alles, muss man nicht sehen, ist auch noch schlecht umgesetzt. Weil das ist so ein müdes Zitat, wo man sagt, was willst du 2025 immer noch sagen, das muss total neu sein, das haben wir noch nie gesehen, noch nie gehört, noch nie erlebt. Ist Originalität ein guter Maßstab der Bewertung oder ist es so eine Entschuldigung dafür, dass man sich nicht richtig einlassen konnte?
Das allgemein zu beantworten ist schwierig. Ich finde, so wie die Kritik formuliert ist, beeindruckt sie mich auch nicht. Ich bin da voll bei dir. Ich glaube, dass die Geschichte auch immer wieder die gleichen Geschichten zu den großen Themen immer wieder erzählt werden müssen. und die Individualität über die Stimme kommt, über die Darstellenden, über, also in Serien jetzt, aber genauso wie in der Musik, in der Literatur, eben durch die Individualität der Erzählstimme, des Erzählenden, dann passiert. Das heißt, Originalität anhand von Skriptbestandteilen oder anderem, wie er das tut, zu beurteilen, finde ich total. Das ist eine unoriginelle Kritik, also muss man so sagen.
Ja, absolut.
Ja, und ich finde auch, das ist so, das klingt so, als ob der Autor dieser Kritik auch einen Film nicht mehr schaut, wenn man ihn spoilert. Das habe ich jetzt aus Spaß auch gesagt, aber ich finde, wenn du zum Beispiel nur für einzelne kurze Handlungspunkte etwas schaust, dann hast du den ganzen Film oder die ganze Serie nicht verstanden. Also es geht um das Wie, das Was, das Wer, das Warum, viel mehr als nur um das, was passiert eigentlich. Also, ja. Deswegen, nö, ich lasse mich von der Kritik auch nicht beeindrucken, sondern setze mir jetzt mein berühmtes Salz-Karamell-Popcorn auf und klemme mich vor Netflix, mein Lieber.
Und damit sind wir schon am Ende der aktuellen Ausgabe. Wie immer bleibt es Marc Thaddäus Süß überlassen, die letzten Worte zu sprechen.
Liebe Fugis, schön, dass ihr mit dabei wart. Wir hören uns nächsten Samstag hier wieder, um das Gold in den Fugen der Feuilleton-Schlagzeilen zu finden. Bis dahin, bleibt golden.
Das war Fugengold. Das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, hinterlasst eine Bewertung und empfehlt uns weiter. Wir hören uns nächsten Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Sprecherin der Kategorien Lotte Haus.
Fugengold wird produziert von Sweet Spot Studio.